Ja, herzlichen Dank für das Anspiel. Klasse. Ihr habt ja etwas mitten ins Leben und in den Alltag gebracht, was manchem anderen vielleicht aus der Bibel bekannt ist. Hat jemand die Bibelgeschichte dahinter entdeckt, erkannt? Der verlorene Sohn. So ist das Gleichnis Jesu allgemein bekannt. Ich möchte fortsetzen mit einer Predigtreihe. Heute ist das die vierte Predigt dieser Reihe, das Leben genießen. Nächsten Sonntag wird es was über den Hiob geben. Heute über das Gleichnis von der Liebe des Vaters eigentlich. Das Leben genießen, ich glaube, dass dieser Wunsch danach in jedem Menschen drinsteckt. Und jeder versucht, das Beste aus seinem Leben zu machen und auch seine Vorteile herauszuholen. Das ist ganz normal. Und das ist auch unabhängig von Religion und Glaube. Das ist einfach menschlich. Aber das Leben genießen ist auch eine Herausforderung für Christen und in die Menschen einer Gemeinde. Und ich fand es sehr ehrlich, wie im Anspiel die Dinge auch sichtbar wurden. Das, was man aus Gewohnheit oder Anpassung, Familientradition und Erwartungen tut und was man am liebsten tun möchte, sich aber verbietet. Oder dass man auf einmal ausbricht und provoziert. Das ist ja mit Provokationen verbunden. Wenn jemand das Leben in der Weise genießen möchte, sagt, ich bete mal nicht mit beim Essen. Mache ich nicht. Das will ich diesmal nicht. Oder ich möchte mich nicht für andere sozial engagieren. Und ich will auch nicht mehr zur Jugendgruppe gehen, weil das zum Pflichtprogramm gehört und weil meine Eltern das erwarten. Wenn das Leben genießen bedeutet, sonntags ausschlafen, gemütlich frühstücken oder dann in eine WG zu ziehen, von den Eltern die Miete zu fordern, zu packen und zu gehen, warum eigentlich nicht? Ja, ich glaube, dass mancher diese Gedanken in sich trägt, aber nicht wagt, das zu tun. Weil es könnte ja andere verärgern. Aber kann man das Leben so genießen, indem man aus dem ganzen Betrieb einer Familie und auch aus dem frommen Betrieb mal aussteigt? Nachvollziehbar ist das ja durchaus. Also ich kenne solche Gedanken von mir selbst, wo ich Phasen hatte, wo ich dachte, wie wäre es mal ganz anders zu leben? Nicht so im Rahmen von Gemeinde, nicht so angepasst, mal raus aus der Familie. Und ich habe auch meine Dinge gesucht. Und dann diese andere Tochter im Anspiel, was die bei sich denkt und was für sie Leben genießen heißt, provoziert er ebenfalls. Immer brav und angepasst sein, engagiert für Gott und die christliche Kirche oder eine Gemeinde, der soziale Einsatz für andere, Nächstenliebe, ganz praktisch, mit allem Verzicht auf Vergnügungen. Soll es das also gewesen sein? Kann man so das Leben genießen? Oder soll so eine Mutter tatsächlich auch mal provoziert werden? Damit endet das Ganze ja. Die biblische Geschichte ist vielen Menschen innerhalb und auch außerhalb des christlichen Glaubens gut bekannt. Das Gleichnis von den beiden Söhnen und dem Vater gehört zur Weltliteratur und ist auch bildlich hervorragend dargestellt. Rembrandt zum Beispiel hat ein ausgezeichnetes Bild dazu gemalt, wo er die Personen vorzüglich charakterisiert hat. Auch Filme sind zu dieser Thematik gedreht worden. In der Bibel ist diese Geschichte übrigens nur im Lukas-Evangelium zu finden. Und da wird erstmal das Verhalten des jüngeren Sohns beschrieben, dann des älteren Sohns und dann gibt es noch die Person, auf die sich ihr Verhalten bezieht, der Vater. Je mehr ich mir dieses Gleichnis anschaue, komme ich darauf, es geht nicht um das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern es geht um das Gleichnis von der Liebe des Vaters zu beiden Söhnen. Und der Schluss am Ende bleibt offen. Das heißt, wir als Leser und Hörer sind herausgefordert und vor eine Entscheidung gestellt, wie wir uns verhalten sollen. Ich möchte das Gleichnis kurz in Erinnerung rufen, auch wenn es uns bekannt ist. Ein Vater, zwei Söhne. Der Jüngere fordert das ihm zustehende Erbteil und bekommt es auch. Er zieht in die Fremde, lebt exzessiv, verschleudert sein Vermögen, kommt in eine Wirtschafts- und Lebenskrise, in eine Hungersnot und landet ganz unten. Als Schweinehirt überlebt er in der Fremde. Und dann trifft er diesen Beschluss, umzukehren, Schuld zu bekennen und Tagelöhner zu werden bei seinem Vater. Er kehrt heim zu seinem Vater. Der Vater sieht ihn in der Ferne kommen und läuft ihm schon entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn. Und der Vater rehabilitiert seinen Sohn in der Öffentlichkeit. in seinem Betrieb. Er ehrt ihn, der heimgekehrt ist, mit einem Fest. Es ist wie die Auferstehung von den Toten, so wird das beschrieben. Herzlichst willkommen ist er. Aber wie geht es dem anderen, dem älteren Sohn damit? Und da möchte ich heute hinschauen. Wie können Menschen wie der ältere Sohn das Leben genießen? Wie kann das gelingen? Und was hat das mit uns zu tun? Ich lese dazu nochmal die Bibelverse. Lukas 15, Vers 25 bis 30. Nach der Basisbibel. Alle sind fröhlich am Feiern und dann heißt es, der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, und das hören wir nachher, was er dann sagt. Wie können eigentlich Menschen wie dieser ältere Sohn das Leben genießen? Wie passt so ein Thema zu so einer Figur? Und was hat das Ganze mit uns zu tun? Wenn wir uns den älteren Sohn mal anschauen, er tut ja eigentlich alles richtig. Er tut äußerlich alles, was von einem guten Sohn erwartet wird. Für manchen wäre das der ideale Schwiegersohn. Und innerlich ist der doch extrem weit von seinem Vater entfernt. Er tut jeden Tag seine Pflicht, ist fleißig, ist aber gleichzeitig zunehmend unglücklich und unfrei. Gibt es diese Art Menschen auch in christlichen Familien oder gar in einer Gemeinde? Wie ist das? Mancher oder manche ist von Kindesbeinen an in einer christlichen Familie oder in einer Gemeinde zu Hause, kennt das ganze System, lebt so mit. Kindergottesdienst, Jungscher, Teenager, Jugend und dann wird man älter und man ist die ganze Zeit gut dabei. Und viele Jahre des Lebens ist man mit dem Glauben vertraut und bemüht sich auch, diesen Glauben in Wort und Tat zu leben. Engagiert sich für den Herrn und auch für die Familie, das heißt auch für die Gemeinde. Das kenne ich gut, aus eigener Erfahrung. An dieses Leben kann man sich gewöhnen. Man ist gehorsam und pflichtbewusst. Nach dem Motto, believe, erstmal glauben, behave, richtig leben und dann belong, dann gehörst du dazu. Man stellt Eltern und Gemeinde zufrieden, weil das einfach gut passt. Das sind sehr unkomplizierte Leute. Und man hat auch selber Angst zu enttäuschen. Die eigenen Erwartungen, die man an sich selber hat, wie man denn so zu leben hat, und auch die Erwartungen anderer. Man möchte ihnen ja gerecht werden. Manchmal passiert es dann auch, dass man neidisch wird auf leibliche Geschwister, die so ganz anders leben, oder Geschwister der Gemeinde, die sich Freiheiten herausnehmen, die man sich selber nicht gönnt. Und dann ist da vielleicht auch noch diese heimliche Begierde in einem drin, im Innern. Ich möchte doch endlich mal ungehorsam leben. Ich möchte das machen, was mir bis jetzt verboten wurde und was ich mir selbst verboten habe. Ich möchte endlich Dinge ausprobieren, die ich mir verboten habe oder die mir verboten wurden. Ich möchte am liebsten mal provozieren und rebellieren gegen Gott, den Vater im Himmel und auch gegen die Geschwister der Gemeinde, gegen die Familie. Und das Leben dann so endlich richtig genießen, frei sein aus allen diesen vermeintlichen Bindungen und endlich mal lauter unordentliche Sachen machen. Andererseits ist diese Frage im Hintergrund, wäre es doch besser, es bleibt so, wie es ist? Immerhin, wer ein pflichtbewusstes, gehorsames Leben führt, der kennt sich ja aus und weiß, in welchem Rahmen er sich bewegt. Und außerdem kann ich auch stolz darauf sein. Bin ja dafür anerkannt, dass ich so pflichtbewusst bin. Dafür werde ich auch gelobt. Und dafür liebt mich Gott und auch meine Gemeinde. Mir fällt auf in dieser Geschichte, der jüngere Sohn, der sündigt in einer Weise, die leicht festzustellen ist. Die kann man nachweisen. Dazu bekennt er sich auch. also ein eindeutiges Verhalten für alle sichtbar. Jeder kennt sich aus. Aber wie ist mit dem älteren Sohn? Der macht ja lauter Dinge, die richtig sind. Und auch im Innern habe ich den Eindruck, hat er eine böse Macht, weil er unbarmherzig ist, stolz, lieblos, kontrollierend und egoistisch. Der ältere Sohn, kann man sagen, ist zu Hause beim Vater und dennoch ganz verloren, ganz weit draußen. Beobachten wir mal, wie er sich verhält. Die Bibel spricht davon, dass er zornig ist und nicht ins Haus des Vaters gehen will, als er hört, dass da gefeiert wird. Dieser Zorn und diese Bereitschaft, sich nicht ins Vaterhaus zu begeben und zu seinem Bruder zu gehen und denen, die da mitfeiern, zeigt, er kann das Leben nicht genießen und er will es auch nicht genießen. Man kann sich in seinem Zorn auch wohlfühlen, in seiner Verärgerung, Verbitterung über Menschen und Gott. Da sind Menschen gekränkt, beleidigt, nörgeln, verurteilt, sind neidisch und missgünstig. Gleichzeitig erleiden sie selbst einen großen Schaden in ihrem Leben. Fragen, die sich für uns heute ergeben, wenn es darum geht, das Leben zu genießen. Gibt es eventuell einen Zorn auch in unserem Leben, der uns daran hindert, mit Gott und mit den Menschen zu leben? Und wie kann dieser Zorn überwunden werden? Denn letztlich macht es uns kaputt. Oder was hält uns im Inneren von einer wahren Begegnung mit Gott fern? Oder warum verweigern wir Hausgemeinschaft mit Gott oder anderen Menschen? Ich denke, dass es genug Motive dafür gibt. Und gerade bei Menschen, die schon lange mit Gott und Gemeinde unterwegs sind, fällt das auf. Henry Nouwen, Psychologe und Pastoraltheologe, hat dazu mal Folgendes gesagt, auch zu diesem Gleichnis. Er sagt, unter den Redlichen und Gerechten findet sich so viel Groll und Griesgrämigkeit. Unter den Heiligen gibt es so viel Vorurteil, so viel Verurteilung. Unter den Leuten, die mit so viel Eifer Sünden meiden, herrscht abstoßende Kälte. Das heißt, mancher hindert sich selbst daran, das Leben zu genießen, weil er auf die Freude, die andere mit Gott und miteinander empfinden und erleben, weil er darauf nicht einsteigen kann. Vielleicht müssen ja einige Vorstellungen vom Glauben und vom Leben ausgesprochen werden, um korrigiert zu werden. Das ist ja in der Selbstreflexion im Anspiel passiert. Oder eine andere Frage, was hindert einen Menschen wie den älteren Sohn eigentlich daran, das Leben beim Vater und mit dem jüngeren Bruder und dieser Gemeinschaft wirklich zu genießen? Schauen wir uns mal an, was den Älteren hindert, um zu entdecken, was man anders machen kann. Der ältere Sohn hat ja einige Argumente vorzubringen. Er sagt, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Und mir ist aufgefallen, im griechischen Text steht dort das Wort für Sklave. Das hat nichts mit Dienersein zu tun, sondern er fühlt sich als Sklave seines Vaters. Versklavt. Kann es sein, dass Menschen sich so fühlen, versklavt durch Gott seit vielen Jahren? Da bringt jemand Fleiß und Anstrengung für den Vater oder für Gott und will auch diese Leistung bringen und meint, sie bringen zu müssen und empfindet es als Sklaverei. Vielleicht ist es gut, so etwas mal auszusprechen, um zu sagen, stimmt das eigentlich? Oder wie kann ich in ein Dienstverhältnis statt eines Sklavenverhältnisses hineinkommen? Oder noch einen Schritt weiter, wie kann ich wieder entdecken, dass ich Kind Gottes bin und nicht Sklave meines Herrn? Und er bringt noch ein anderes Argument. Er sagt, nie war ich dir ungehorsam. Also, eigentlich der perfekte Sklave, ein frommer Perfektionist, makellos und fehlerlos. Andererseits frage ich mich, stimmt das? Oder ist es eine Lebenslüge? Wenn ich mich sehe, kann ich das von mir nicht sagen. Ich war nie ungehorsam. In Bezug auf Gott und auch auf Menschen. Mancher macht sich da vielleicht auch was vor und denkt, ich war nie ungehorsam und deswegen darf ich das Leben eigentlich nicht genießen, das ist doch ungerecht. So viel sagt dieser ältere Sohn im Blick auf die eigene Person. Er spricht über seinen Fleiß und seinen absoluten Gehorsam. Das sind massive Hinderungsgründe, um das Leben genießen zu können. Wie wäre es, die Dinge mal entspannter anzugehen und zu entdecken, ich bin nicht Sklave, sondern Kind Gottes. Und Gott kann mit meinem Ungehorsam auch leben, weil er mich immer wieder berührt durch seinen Heiligen Geist und zur Umkehr ruft und ich auch hinhören darf. Ich war nie ungehorsam. Mit diesem Anspruch könnte ich persönlich nicht leben. So viel zum Blick auf die eigene Person. Aber dieser ältere Sohn schaut noch weiter. Er wendet seinen Blick auch auf seinen Vater. Er schaut nicht nur auf sich selbst und spricht von seiner Arbeit und seinem Gehorsam. Er sagt Folgendes: Aber mir hast du noch nicht mal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Das ist ein Vorwurf an den Vater. Du bist geizig. Gott, du lässt mich zu kurz kommen. Gott, du gönnst mir nichts. Gott, du hältst mich gefangen in deinem System. Du bietest mir immer nur kleine Häppchen an, aber das richtige Fest meines Lebens kann ich nie feiern. Und auch die Feier mit Freunden hast du mir nicht ermöglicht. Ein Vorwurf an den Vater. Wer sagt denn, dass der Vater nicht das Haus geöffnet hätte für ein großes Fest mit Freunden? Oder hatte jemand den Eindruck, ich darf keine Freunde haben? Wie kommt jemand darauf zu sagen, der Vater liebt das Feiern nicht und Christen sollten nicht fröhlich sein und Freunde haben? Das kann man ja auch mal umkehren. Feiern wir doch mal mit Gott und feiern wir doch mal mit Freunden. Genießen wir die Zeit miteinander und freuen uns darüber, dass Gott unser Verhalten und Tun schon längst gefallen hat. Dieser Sohn macht das ja zum Vorwurf gegenüber seinem Vater. Für mich heißt das, dieser Vorwurf spiegelt auch ein verzerrtes Gottesbild wider. Als ob es Menschen gibt, die denken, Gott hält mich kurz. Er ist geizig, er gönnt mir nichts. Gott liebt es nicht, wenn ich mich freue und ausgelassen feiere. Aber ich glaube, dass dieses Gottesbild falsch ist und dass dieses Gleichnis das auch widerlegt. Wie wäre es mal genau das zu tun, zu genießen und mal richtig groß aufzutischen und mit Freunden zu feiern, und Gott hat das schon längst gefallen. Und dann gibt es noch diesen dritten Blick. Erstmal schaut er auf sich selbst, dann auf seinen Vater und jetzt schaut er auf den Bruder. Er sagt nämlich, der ältere Sohn, der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Der da, dein Sohn, das ist nicht mein Bruder, das ist auch nicht meine Schwester, von dem distanziere ich mich und den verleugne ich. Und der hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Interessant ist ja, dass dieses Vermögen dem Vater ja gar nicht mehr gehört, sondern schon längst an den Sohn übertragen worden ist. Sonst hätte er nicht ausziehen können. Und dann noch diese Lüge. Von Huren war bis jetzt nie die Rede. Das ist eine bösartige Unterstellung, um den anderen noch kleiner zu machen. So viel zum Vorwurf gegen den eigenen Bruder. Das heißt, wenn ein Mensch in unseren Augen erstmal in ein böses Licht gerückt ist, dann verstärkt man dieses Licht auch noch. Und genau das geschieht hier. Wie wäre es auch da mit Menschen, die nicht so sind wie wir, mit denen wir unsere Mühe haben, die schwierig sind, mal zu sagen, das ist doch mein Bruder und meine Schwester, weil wir beide einen gemeinsamen Vater im Himmel haben. Und wie wäre es zu sagen, das, was Gott einem Menschen anvertraut hat, kann dieser Mensch auch frei verwalten und gestalten. Und ich habe keinen Einfluss darauf, was er damit macht. Das ist sein Vermögen. Oder wie wäre es mit dieser Lüge und Verstärkung? Wenn jemand bei uns in ein schlechtes Licht gerückt ist, setzen wir da noch eins drauf, verzerren das noch mehr. Die Gefahr ist ja vorhanden. Oder wie wäre es, das Leben an dieser Stelle auch zu genießen, zu sagen, ja, das ist wirklich mein Bruder und meine Schwester, weil es Gottes Kind ist. Das kann ich mir nicht aussuchen, aber trotzdem dürfen wir gemeinsam leben, weil Gott diesen Menschen liebt, so wie er mich liebt. Und ich freue mich darüber, wenn einer Gaben anvertraut bekommen hat, die ich nicht habe, weil er sie frei verwenden kann im Namen Gottes. Das heißt, mit Vorwürfen gegen sich selbst, gegen den Vater, also Gott, und gegen einen anderen Menschen kann niemand das Leben genießen. Denn ein verbittertes Herz richtet sich gegen sich selbst, gegen Gott und den Nächsten. Und kann es nicht ertragen, dass Gottes Liebe, sein Wohlwollen, Gottes Barmherzigkeit und Zuwendung das Leben genießen lässt. Aber damit ist das Gleichnis noch nicht am Ende. Ich bin froh, dass Gott nicht aufgibt. Genauso wie Gott dem jüngeren Sohn, der zurückkommt, entgegenläuft, kommt er auch dem älteren Sohn entgegen. Er sagt, hier heißt es, da sagte der Vater zu ihm, dem Älteren, mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Das heißt, Gott wendet sich nicht nur dem zu, der umkehrt zum Vater als verlorener Sohn, sondern Gott gibt auch dem die zweite Chance, der die ganze Zeit bei Gott zu Hause war, aber innerlich schon längst verloren ging. Du bist geliebt. Du sollst dein Leben mit mir und deinen Geschwistern genießen. Du bist bei mir zu Hause. Das ist unser Fest, nicht das Fest für diesen einen, deinen Bruder. Dann heißt es, mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Wer das sprachlich mal sich anschaut, stellt fest, das ist mehr als nur, du bist mein Sohn, du gehörst zu mir, sondern du bist geliebt, du bist mein, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein Kind, du gehörst zu mir und das kann niemand in Frage stellen. Und dann, es gibt auch ein Mehr als Leben und Glauben zu bestimmten Anlässen, wenn es heißt, du bist immer bei mir. Wovon machen wir eigentlich abhängig, ob wir mit Gott verbunden sind und ob er bei uns ist? Sind es unsere Gefühle? Sind es irgendwelche geistlichen Höhenflüge? Oder gehört es nicht zu unserem Alltag, einfach bei Gott zu sein und er ist an jedem Tag, in jeder Situation bei uns? Ich glaube, das entspannt uns wesentlich. Und da kann man jeden Augenblick dann auch genießen, weil Gott einfach da ist und wir nicht abhängig sind von bestimmten Events und Höhenflügen. Mein lieber Junge, meine liebe Tochter, du bist immer bei mir. Das sagt der Vater zum älteren Sohn. Also mehr als nur ein Sohn sein oder eine Tochter. Mehr als nur Leben und Glauben zu bestimmten Anlässen. Wie wäre es, das Leben in dieser Weise zu genießen? Es zu begreifen und zuzulassen, dass Gott zu uns sagt, mein geliebtes Kind, Geliebte, und jetzt setz mal deinen Namen ein. Geliebter, jetzt setz mal deinen Namen ein. Du bist immer bei mir. Ich glaube, das ist ein Privileg, was wir kaum erahnen können. Manchmal beneidet man ja den jüngeren Sohn, weil man selbst auch Dinge ausprobieren möchte und vielleicht auch schon getan hat. Aber wie wäre es für Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und auch ein Gemeindeleben kennen, für sich neu zu entdecken, das, was ich längst gewohnt bin, ist gut und ich darf es unendlich genießen, Kind Gottes zu sein, geliebt zu sein, immer bei ihm zu sein. Und Gott ist auch nicht zurückhaltend, wenn es um seine Fülle an Leben und Gaben geht, mit denen er jeden von uns beschenken will. Hier heißt es nämlich, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Damit hatte ich immer meine Probleme, wenn es um Schokolade ging, daheim mit meiner Schwester. Die wurde nicht so geteilt. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Nein, das war meine Schokolade und nicht ihre. Sie hat höchstens den Zehnten bekommen. Das heißt, Gott enthält uns nichts vor. Er spart nicht, ist nicht geizig. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wenn wir das mal ernst nehmen und uns sagen lassen, alles, was mir Gott gehört, gehört auch dir. Für mich ist es nicht zu fassen mit meinem Verstand. Ich kann es nicht begreifen. Aber es zeigt mir, wie großzügig Gott ist und dass er es liebt, wenn wir das Leben mit ihm genießen und mit allem, was er uns zur Verfügung stellt, was ich noch gar nicht ahnen kann. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wenn Gott der Herr dieser Welt ist, dann gehört uns diese Welt. Weil Gott sie uns anvertraut hat und wir dürfen es genießen, das Leben. Wie schön ist das? Gott teilt seine Fülle mit uns. Und wer Gottes geliebtes Kind ist, der gehört in Gottes Haus mit allem, was dazugehört. Alle Räume erkunden. Ich glaube, so kann man das Leben genießen. Wenn wir begreifen und es zulassen, dass Gott unendlich großzügig ist und uns alles, was er ist und was er hat, zur Verfügung stellt und mit uns teilt und nichts zurückhält. Und dass Gottes Fülle uns zum Genießen einlädt in einem Ausmaß, das wir als Menschen überhaupt nicht begreifen können. Und dann noch zum Schluss, die Geschichte endet ja, auch wenn es ein Open End ist. Hier heißt es, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig, er war verloren und ist wiedergefunden. Gott lädt zum Feiern ein. Das geschlachtete Mastkalb, dieses große Fest, ist nicht nur für den sogenannten verlorenen Sohn, der aus der Fremde wieder heimgekehrt ist. Das ist nur der Anlass, in dem der Vater seine Liebe zeigt. Dieses große Fest ist auch nicht für den verlorenen Sohn, der sich innerlich schon längst vom Vater distanziert hat, obwohl er noch zu Hause ist. Das heißt, wir müssen doch feiern und uns freuen. Und wer das sagt, ist der Vater. Das heißt, Gott möchte auf keinen verzichten. Nicht auf den, der zurückkehrt und eine zweite Chance bekommt bei Gott. Und auch nicht auf den, der schon längst in diesem System drin war, aber neu entdeckt, wie wertvoll das ist. Auch dort eine zweite Chance bekommt, das für sich zu erfahren und zu erkennen. Gott feiert mit denen, die schon lange bei ihm zu Hause sind und neu begreifen, was der Vater schon längst bereitgestellt und ermöglicht hat. Und Gott feiert auch mit denen, die tot waren und lebendig werden, die verloren waren und wiedergefunden werden. Das Leben können wir genießen, weil die Rebellen und die Angepassten, die Provozierenden und die Stillen, weil sie gemeinsam Gottes geliebte Kinder sind, geschaffen und geliebt, um das Leben zu genießen. Insofern, wo auch immer wir uns im Moment befinden, ob wir in einer Phase sind, wo wir Gott neu suchen und Gott neu entdecken, weil wir uns entfremdet haben, auch äußerlich, oder wenn wir innerlich eine Distanz haben und wieder neu begreifen dürfen, wie gut es ist, bei Gott zu Hause zu sein, sein geliebtes Kind zu sein. Ich glaube, das dürfen wir miteinander genießen und feiern. Amen.